Also die Maya hat gerade festgestellt, dass die Kiste ziemlich schwer ist. Will mal jemand reingucken, was drin ist? Ja? Genau. Also in dem Karton sind Steine drinnen, unterschiedlich große. Und ich erzähle euch jetzt die Geschichte. Und ihr könnt dann mal überlegen, was denn die Steine mit unserer Geschichte zu tun haben könnten. Und zwar möchte ich euch die Geschichte vom Herrn Moorhaus erzählen. Und der Herr Moorhaus, der hatte ein Problem. Und das Problem war so groß, dass er manchmal schon dran gezweifelt hat, dass Gott ihm wirklich helfen kann. Und der Herr Moorhaus, der hatte eine Tochter, die heißt Sarah. Und die war gelähmt und saß im Rollstuhl. Und eines Tages ist er nach Hause gekommen mit einem Päckchen für seine Frau. Und dann fragt der Papa, ja, Sarah, wo ist denn die Mama? Und dann sagt die Sarah, die Mama ist oben. Warum denn? Was willst du denn von der Mama? Und dann sagt der Papa, heute ist ein Paket angekommen für die Mama. Und das möchte ich jetzt gern hochbringen. Und dann sagt die Sarah, ach Papa, lass mich doch das Paket hochbringen. Und der Papa guckt und sagt, ja, wie willst du denn das Paket hochbringen? Du musst die Treppe hochlaufen. Du sitzt im Rollstuhl. Wie möchtest du dieses Paket nach oben bringen? Du kannst das gar nicht. Und die Sarah sagt, aber Papa, ich kann das Paket nehmen und du kannst mich die Treppe hochtragen. Und so kann ich das Paket zur Mama bringen. Und der Papa gibt der Sarah das Paket, nimmt sie hoch und trägt sie hoch zur Mama. Und in dem Moment kommt dem Papa was. Und zwar, dass das so ist wie mit den Sorgen, die er gerade hat. Dass ihm die Sorgen manchmal viel zu schwer vorkommen, aber dass er die gar nicht alleine tragen muss. Dass wenn er betet, dass Gott ihm hilft, die Sorgen zu tragen. Und so ist es auch, wenn wir Sorgen oder Probleme haben, wir müssen die nicht alleine tragen. Gott hat uns versprochen, dass wenn wir Probleme haben, dass wir uns an ihn wenden können und dass er uns dann hilft, die zu tragen, dass wir die Lasten nicht alleine tragen müssen und nicht darunter zusammenbrechen. Und was könnte das denn jetzt mit den Steinen zu tun haben? Und zwar sind in meinem Karton große Steine drinnen und kleinere. Und wir haben auch manchmal größere Sorgen und manchmal kleinere Sorgen. Und manchmal sammeln sich die Sorgen an, dass es dann so ein richtiges Sorgenpaket gibt, was wir fast nicht mehr alleine zu tragen schaffen. Aber Gott hilft uns und hilft uns, dass wir dieses Päckchen nicht alleine tragen müssen. Dürft euch wieder hinsetzen.
Ich hätte noch eine Idee. Mit den Steinen. Manchmal sind auch Sorgen dabei, die wir eigentlich gar nicht mehr brauchen. Dann schmeißt doch den Stein einfach weg. Und schaut euch die Steine oder eure Sorgen an, ob ihr sie wirklich braucht. Es ist eure Entscheidung, Steine wegzuschmeißen, die man nicht mehr braucht. Wirklich nicht mehr braucht. Ich habe einen Text aus Römer 12, Vers 2. Und dort steht, passt euch nicht dieser Welt an. Ich denke, das ist für euch alle klar. Wobei, so klar ist das eigentlich gar nicht. Der Text geht nämlich weiter. Und dort heißt, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Also passt euch nicht der Welt an, haben wir abgehakt, wir verändern uns nicht, wir bleiben die, die wir sind. Aber dieser Nachsatz, sondern verändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Puh, wir machen doch alles richtig, oder? Haben wir Bedarf an Veränderung? Möchten wir permanent wachsen und lernen? Ihr habt sicher irgendwo im Garten oder ihr habt irgendwo einen Strauch oder eine Pflanze in eurer Nähe und merkt, im Moment verändert die sich permanent. Das heißt, irgendwo kommt ein Blättchen, eine Blüte, ein Zweig, irgendwas, die verändert sich ständig. Weil sie lebendig sind. Alles, was lebendig ist, verändert sich. Permanent. Steine zum Beispiel sind nicht lebendig. Die bleiben so, wie sie sind. Aber sie wachsen auch nicht. Und man kann sie wegschmeißen. Das heißt, der liebe Gott hat uns hier mit Sicherheit etwas Schweres aufgebürdet, über das wir reden müssen. Dann kommt noch ein Satz und der heißt, nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Das heißt, ich brauche diese Grundeinstellung der Veränderung. Ich bin lebendig, ich wachse und wenn ich wachse, verändere ich mich und entwickle mich. Will das der liebe Gott? Na klar will der das. Ich weiß ja nicht, wie groß du innen eigentlich bist. Es ist ja alles in dir da. Es ist alles in der Pflanze drin, um zu wachsen. Und es ist in dir alles drin, was du werden könntest. Und ich kenne da einige Leute, das waren ganz einfache Leute und die haben Geniales erlebt. Die haben genial sich entwickelt. Vielleicht kennt ihr den Petrus. Er war ein ganz einfacher Fischer. Was ist aus dem Petrus geworden? Heute, nach über 2000 Jahren, reden wir noch von diesem einfachen Fischersmann. Er hat sich entwickelt. Und Gott kennt dein Innerstes. Gott kennt deine Größe. Gott kennt deine Begabungen. Gott weiß, was in dir steckt. Und er möchte, dass du wächst. Er möchte, dass du dich entwickelst. Er möchte, dass das, was du bist, du sein darfst. Und dadurch veränderst du dich natürlich. Ist das ein Risiko? Ja klar, ist das ein Risiko. Ist das Gott gewollt? Ja. Ist es nicht gefährlich? Ja klar. Das hat mal ein kluger Mann gesagt, Schiffe sind eigentlich am sichersten im Hafen. Aber dafür sind sie nicht gebaut. Das heißt, Sicherheit ist mit Sicherheit etwas, was wir nicht immer haben können. Das Leben mit Gott hat Risiken. Aber das macht doch nichts. Du hast das größte Wesen an der Hand, ganz nah bei dir stehen, in dir drin, das es im Universum gibt. Und dieses Wesen möchte dein Bestes. Er möchte dein Größtes, das, was in dir drin steckt. Das, was du vielleicht noch gar nicht kennst, weil du noch nie da reingeschaut hast. Ihr habt Wahl. Ich weiß nicht, wer was machen soll, aber ich denke, dass der Heilige Geist schon irgendwo Einfluss nimmt auf diese Menschen, die das vorbereiten. Und ich weiß nicht, für welche Aufgabe dich Gott gerufen hat. Wo du sagst, kann ich nicht. Ja klar, heute nicht. Aber du wirst wachsen. Du wirst dich entwickeln. Und irgendjemand, der früher mal den Missionsbericht lesen durfte, so als Halbwüchsiger, steht heute hier oben und hält Predigten. Ist das von allein gegangen? Nein. Ich habe gestottert. Merkt ihr noch was davon? Manchmal ein bisschen, da stottere ich, wenn ich jetzt zu schnell rede. Also ich denke, wir haben hier etwas, was Gott möchte, er möchte, dass du dich veränderst, er möchte, dass du dich entwickelst und er möchte, dass du seinen Willen erkennst. Die Israeliten lebten in Ägypten, in der Sklaverei. Und Ägypten ist so ein Synonym für das Leben ohne Gott. Und Gott hat irgendwann den Entschluss gefasst. Ich habe heruntergeschaut, ich habe gesehen, wie ihr geplagt werdet. Es war ein furchtbares Leben. Es war eigentlich kein Leben, es war Plagerei, Sklaverei. Und Gott beschließt, ich möchte mein Volk hinausführen nach Kanaan. Und Kanaan ist das Synonym für ein Leben mit Gott. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ein Land, das ich für euch vorbereitet habe. Das heißt in der Bibel, ihr habt nicht Weinberge gepflanzt, ihr habt die Häuser nicht gebaut. Ihr bekommt es einfach. Ich habe im letzten Jahr etwas erlebt, was mich tief beeindruckt hat. Ich habe eine kleine Firma und wir sind gewachsen die letzten Jahre. Und es war alles zu eng, viel zu eng. Ich hatte da was im Auge, aber die wollten nicht. Und eines Tages kam ein Mann, der sich als Fahrer bei mir beworben hat. Und sag ich, wo kommst du her? Sagt er, ja, ich komme aus Köditz, das ist 10 Kilometer entfernt. Was hast du da gemacht? Sagt er, ja, wir hatten da so einen Betrieb. Wir haben Kühlräume, wir haben Lagerräume, wir haben eine Rampe, wir haben LKWs und wir vertreiben hier in der Umgebung, weiteren Umgebung, für eine Pizzafirma diese Produkte, die brauchen. Aha. Und? Ja, die Firma schließt zum 1. September und jetzt suche ich eine neue Stelle. Geschwister, dieser Fahrer ist heute nicht mehr bei mir. Der war nur dazu da, mich zu informieren, dass da etwas gibt, was für mich gut ist. Dieses Gebäude wurde vor über 30 Jahren gebaut. Es wurde dann 2014 Kühlräume angebaut. Es wurde verändert. Ich hätte das Gebäude so, wie es heute steht, nie gebaut. Ich bin da viel zu klein, ich bin ein kleiner Bauernjunge und für mich ist es alles, muss es einfach sein. Das ist ein wunderschönes Gebäude und ich sage, das hat Gott für mich gebaut vor 30 Jahren. Da wusste ich es doch überhaupt nicht, dass ich sowas brauche. Aber Gott hat es geführt. Und so stelle ich mir Kanaan vor. Kanaan, ein Land, das Gott für dich vorbereitet hat. So, Ägypten, Kanaan. In Ägypten macht Gott alles, um den Sklaven, den israelitischen Sklaven beizubringen, wie groß Gott ist. Er zeigt durch 10 Wunder den Israeliten, was er kann. Und dann am Roten Meer nochmal die Krone drauf, dass er sagt, es ist nichts möglich. Ägypten war eine Weltmacht. So ungefähr Trump und sowas. So in der Form war das, war Ägypten. Und Gott zerstört diese Weltmacht vor den Augen seiner Kinder. Ägypten hat sich nie mehr erholt von diesem Schlag. Es war alles dabei, was Rang und Namen hatte. Was sollte auch passieren in der Wüste? Da laufen so ein paar Leute darum, die Sklaven sind, die wir schikaniert haben bis zum geht nicht mehr. Wir können doch da mitgehen, das ist doch kein Problem. Und sie reiten ihnen nach und gehen jämmerlich in den Fluten unter. Spätestens jetzt müsste eigentlich jeder Israelit begriffen haben, also wir haben einen Gott. Wow! Für den ist nicht so möglich, der lässt die da untergehen. Mann und Maus, da ging keiner zurück, kein Pferd, kein Mann, kein nichts, alles war vorbei, Ende, Schluss. Und jetzt kommt der Weg durch die Wüste. Zwischen Kanaan und Ägypten liegt die Wüste. In der Wüste ist es staubig und du hast meistens so ein bisschen Zähneknirschen, weil der Sand zwischen den Zähnen reibt. Also die Wüste ist nicht besonders attraktiv. Und jetzt überdenke dein Leben. Du kommst aus Ägypten. Und Gott hat dir den Weg gezeigt nach Kanaan. Du hast vielleicht staubige Wochen und Monate und Jahre durchgemacht, bis du begriffen hast, was Kanaan ist. Dein Weg der Bekehrung. Nicht immer einfach. aber dann nach Kanaan. Und ich denke, das muss in deinem Kopf, in deinem Gedanken, in deinem Innersten muss Kanaan entstehen. Du musst es wollen. Gott zwingt niemanden, nach Kanaan zu gehen. Er sagt, du darfst. Ich habe alles vorbereitet. Ich habe dich versorgt. Willst du dorthin? Und das ist jetzt die Frage. Bin ich in Kanaan? Denn für mich ist Kanaan nicht der Himmel, sondern das Leben hier mit Gott. Denn das ist das Leben bereits, dieses ewige Leben mit Gott. Es kann zwar sein, dass du zwischendurch stirbst, aber das macht keinen Unterschied bei Gott. Du lebst für ihn, bis du bei ihm bist. Vielleicht im Grab, aber du kannst das auf jeden Fall tun. Wenn es zwischen deinen Zähnen knirscht, dann überdenke, aus Ägypten bist du raus. Aber ob du in Kanaan angekommen bist. Das Volk Israel stand vor den Toren, hat Kundschafter ausgesandt und die haben schlecht abgestimmt. Es war alles da. Aber bei den Israeliten war es nicht da. Sie waren in ihrem Herzen noch nicht in Kanaan. Sie waren immer noch in Ägypten. Und obwohl es ihnen dort pottschlecht ging, haben sie an ihre Fleischtöpfe gedacht. Es war doch so schön, oder? Und jetzt führst du uns hierher. Es ist deine Entscheidung, nach Kanaan zu gehen und nicht die von Mose und nicht die vom lieben Gott. Der liebe Gott lässt dir die Freiheit, in Ägypten zu bleiben, in der Wüste zu sterben oder nach Kanaan zu gehen. Und ich möchte, dass du in deinem Herzen heute in Kanaan bist. Dass du lernst, in Kanaan zu leben. Dass du lernst, Überfluss zu haben. Dass du lernst, wie groß dein Gott ist. Denn das war das Problem der Israeliten. Sie haben nicht gelernt, wie groß ihr Gott ist. Was er kann. Dass es in deinem Leben eigentlich keine Probleme gibt. Natürlich sind hier Probleme. Aber du hast jemanden an der Hand. Du hast jemanden in dir, der dich mag, der dich über alles liebt, der alles vorbereitet hat, der deinen Weg kennt bis zum Ende und der sich auf diesen Moment freut, wo er dich in den Arm nehmen darf, wenn er in sein himmlisches Reich du einziehen darfst, wenn Jesus wiederkommt. Ich denke, das muss in unserem Kopf vorhanden sein. Heute schon. Und Geschwister, es würde vieles anders laufen, wenn wir das schon sind, in uns. Wer bist du? Und dann stellt sich diese Missionsfrage, die natürlich bei uns nirgends steht, aber die ist wichtig. Was haben andere Menschen davon, wenn sie dir begegnen? Was strahlst du aus? Erst muss es in dir drin sein. Erst musst du ganz Kind Gottes sein, ganz Kanaaniter. Und dann strahlst du etwas aus, was den anderen fasziniert. Er sagt, was ist das für ein Mensch? Was hat er für eine Ausstrahlung? Es ist schön, ihm zu begegnen. Das ist es, was eigentlich Mission ist. Alles andere sind Krücken. Gott hat es in uns hineingelegt, diese Möglichkeit der nonverbalen Kommunikation, dass du etwas ausstrahlst, was der andere wahrnimmt, selbst wenn er dich zum Schweigen verurteilt. Das kann er nicht. Er kann es auch nicht die Augen zumachen. Es geht auf einer Ebene, die einfach anders ist. Ich denke aber, wir kämpfen heute noch mit dem, was uns festhält, was uns bindet, was unsere Gesetzmäßigkeiten, unsere Glaubenssätze. Und mit Glaubenssätzen meine ich nicht nur religiöse Glaubenssätze, sondern unsere Vorstellungen, die wir von uns haben, die wir von unserer Umwelt haben, von denen gehen wir aus. Dazu eine Geschichte. Eines Tages fragte ich einen Bahnbeamten, wie groß der Abstand zwischen den Schienen ist. Er beträgt genau 143,45 Zentimeter, antwortete er mir. Ich fand die Antwort äußerst merkwürdig und absurd. Wären 1,50 nicht besser gewesen oder irgendeine andere gerade Zahl und warum? Fragte ich weiter, weil die Räder des Waggons genau diesen Abstand haben. Ich beschloss, nach der Antwort zu suchen, wie dieser Schienenabstand zustande kam. Ich fand eine der interessantesten und symbolträchtigsten Erklärungen. Beim Bau der ersten Eisenbahnwagen wurden die gleichen Werkzeuge verwendet wie für den Bau von Kutschen. Aber warum war dies der Abstand der Kutschräder? Weil die alten Straßen für dieses Maß gebaut waren und der Kutschverkehr nur so möglich war. Wer aber hat beschlossen, dass Straßen nur dieses Maß haben durften? Mit dieser Frage geraten wir in die ferne Vergangenheit. Festgelegt haben das die Römer, die ersten großen Straßenbauer. Und warum? Die Kriegswagen wurden von zwei Pferden gezogen und stellte man zwei Rassetiere, die damals benutzt wurden, nebeneinander, dann nahmen diese genau 143,45 Zentimeter ein. Und so kam es, dass der Abstand zwischen den Schienen, die heute von modernen Hochgeschwindigkeitszügen befahren werden, von den Römern bestimmt wurden. Als Einwanderer aus Europa in die USA Eisenbahnen bauten, fragten sie nicht, ob es besser wäre, die Spurweite zu verändern, sondern bauten nach den altbekannten Vorgaben weiter. Dies hat sogar die Konstruktion des Space Shuttles beeinflusst. Eigentlich hätten deren Brennstofftanks nach Ansicht der amerikanischen Ingenieure breiter sein müssen, aber da die Tanks in Utah gebaut wurden und von dort erst noch mit der Bahn zum Space Center in Florida transportiert werden mussten, hätten sie nicht durch die Tunnel gepasst. Fazit: Sie mussten sich dem beugen, was die Römer einst als ideales Maß festgelegt hatten. Ich fand zudem heraus, dass viele Länder nicht die gleiche Spurweite haben wie ihre Nachbarländer, was die Sache zusätzlich kompliziert, weil nämlich bei jedem Grenzübertritt die Ware von einem Zug auf den nächsten umgeladen werden müssen. Und was hat das mit uns zu tun? Irgendwann im Laufe der Geschichte ist jemand gekommen und hat gesagt, ihr müsst euch so oder so verhalten. Auch wenn das in ferner Vergangenheit war. Wir wissen, dass die Römer die Straßenbreiten bestimmt haben und viele sich daran noch orientieren. Viele Dinge in unserem Leben müssen verändert werden, aber hast du den Mut dazu? Bis wir ihn aufbringen, müssen wir auf Fotos lächeln, ewige Liebe schwören, die Meinung vertreten, dass es nichts Besseres gibt als ein Universitätsdiplom, dass die Mode mit den Jahreszeiten wechseln muss und wir werden auch weiterhin darauf uns einrichten müssen, mit dem Zug des Lebens nur mühevoll an Orte zu gelangen, an denen die Werte eine andere Spurweite haben. Mut zur Veränderung. Das ist das Thema dieser Predigt. Was macht dein Leben so wertvoll? Du bist beschenkt mit Werten, die dich animieren, beleben wollen, immer wieder neu hinausschauen und dich offen sein lassen für eine Veränderung, die dein Leben bereichern. Auf Entdeckungsreise sein. Was das jetzt anbietet und welche Qualität dahinter verborgen ist. Erstens Anpassung. Paulus richtet ein klares Wort an die Gemeinde in Rom und schreibt, passt euch nicht dieser Welt an. Was meint ihr damit? Ihr habt sicher in der Bibel schon gelesen, ihr seid das Salz der Erde. Steht da drin und hat seinen Sinn. Wenn das Salz irgendwo in einem Topf im Schrank steht, passiert gar nichts. Es steht da, es hat eigentlich keinen Nutzen. Du weißt, du hast Salz im Haus. Das ist das Einzige, was es tut. Es ist da. Wenn das Salz sinnvoll eingesetzt werden soll, muss es in die Speise rein. Was bedeutet das? Das ist ein Suppentopf, wunderbares Gemüse, vielleicht noch ein Bröckel Fleisch oder auch nicht. Und jetzt brauche ich Salz da rein. Das tue ich in einen Plastikbeutel, binde es zu und schmeiße es dann rein. Ist das richtig? So geht's. Nein. Es ist nicht gut. Es muss sich mit dem, was in dem Topf drin ist, vermischen. Verändert es sich? Wird es plötzlich süß? Wird es plötzlich bitter? Schmeckt es wie Pfeffer? Schmeckt es wie Kurkuma? Es bleibt Salz. Und du kannst noch so viel Wasser dazuschütten, es bleibt Salz. Du kannst es kochen, es bleibt Salz. Du kannst es trocknen, es bleibt Salz. Was lernen wir daraus? Du musst eine Identität haben. Du musst jemand sein. Das ist das, worauf es ankommt. Wer bist du? Wenn man dich zwischen die Menschen hineinstreut, was strahlst du aus? Was passiert, wenn du dazwischen bist? Ist es angenehmer? Und Salz schmeckt lecker, wenn es richtig dosiert ist. Und vielleicht ist es manchmal auch gut, wenn Christen richtig dosiert sind. Welche Kräfte, innere Kräfte und Fähigkeiten sind in dir vorhanden, die etwas bewegen, weil du der bist, weil du es rauslässt, weil es in dir ist? Christus lebt in dir. Das ist was, das, du bist nur die Schale um das rum. Die Welt, in der die ersten Christen lebten, war wohl sehr religiös, gleichzeitig zu einer Lebenseinstellung gekommen, die das bewusste Leben ausgeblendet haben und hauptsächlich das zählte, was momentan Vorteile schaffte und Ablenkung bietet: Brot und Spiele. Menschenunwürdiges Verhalten, Macht und Intrigen und vieles mehr. Anpassung behindert klare Sicht, lässt schwer unterscheiden, wo man in dieser Welt Angebote macht, die ich wohltuend aufnehmen kann und solche, die mich abhängig machen. Das Gleiche gilt für Gewohnheiten. Es war schon immer so, weshalb soll ich etwas verändern? Ich beobachte immer wieder, dass wir hier in unserer Gemeinde Dinge sagen und was völlig anderes tun. Kennt ihr das stille Gebet? Ist es still? In manchen Gemeinden ja, in den meisten nicht. Warum sagen wir stilles Gebet? Warum? Darf da jeder in seinen Gedanken mit Gott reden? Alle beide da vorne und ihr auch? Ist das möglich? Wir sagen etwas und tun was völlig anderes. Und ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten, wo man sagt, hey, was mache ich eigentlich? Was rede ich und was tue ich? Ändern, neu ausrichten. In seiner Ansprache an die römische Gemeinde führt Paulus auf das Wesentliche hin. An dieser Stelle möchte ich den Text in Römer 12, 2 nach der wörtlichen Übersetzung lesen. Und passt euer Wesen nicht dieser Welt an, sondern lasst euch umgestalten durch die Erneuerung des Sinnes dazu, dass ihr beurteilen könnt, wie der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Paulus benutzt in diesem Text unter anderem drei griechische Worte, die sich gegenseitig ergänzen. Das erste ist Metamorpho, das übersetzt heißt umgestalten, verwandeln, in eine neue Form bringen. Vielleicht kennt ihr Pommes frites. Vor vielen, vielen Jahren war bei den Kartoffelbauern das Problem, niemand wollte mehr Kartoffeln kaufen. Einfache, runde Kartoffeln. Das war ein Essen für arme Leute. Und dann kam jemand auf die Idee, bring das Ding doch einfach in eine neue Form. Und bis heute hat sich diese Idee absolut durchgesetzt. Ich weiß nicht, wie viel 100.000 Tonnen, wie viel Prozent allein die Fastfood-Menschen verbrauchen. Einfach Stäbchen, gebraten in Öl, ähnlich wie Bratkartoffeln, aber eben anders. Geschwister, wir sind manchmal der Meinung, dass die Menschen da draußen das Evangelium nicht wollen. Wir müssen Druck ausüben, damit sie es nehmen sollen. Das Evangelium muss nicht verändert werden. Aber vielleicht müssen wir es als Pomfret anbieten. Es ist alles drin. Es bleibt das Gleiche. Nicht ein Tüpfelchen, nicht ein Korn, nicht ein Müh darf sich verändern. Aber ich darf es in eine Form bringen, damit es die Menschen mögen. Heute isst man auch wieder Salzkartoffeln und Rosmarinkartoffeln. Aber ich denke, dass wir vielleicht uns auch überlegen müssen, wie muss ich das Evangelium, wie muss ich das Leben mit Gott, dieses wunderbare Leben mit Gott anbieten. Das ist auch so ein. Jesus hat immer davon gesprochen, das Reich Gottes. Warum hat er mit über das Reich Gottes gesprochen? Weil es geht, damals ging es um ein Volk. Der Einzelne war noch nicht so wichtig, sondern das Volk war wichtig. Und ich höre immer wieder, dass wir sagen, ja, du musst den Menschen Jesus bringen. Ja, was soll denn der Mensch mit Jesus anfangen? Warum soll er Jesus nehmen? Gibt es einen Grund dafür? Ja, klar. Warum erzählst du ihm nicht den Grund, warum er Jesus braucht? Ich bin Kaufmann. Und der Alfred weiß es sicher auch, er hat auch im Verkauf gearbeitet. Verkaufe nie die Ware, verkaufe immer den Nutzen. Das hat Jesus vor 2000 Jahren schon gemacht. Übrigens schreiben die alle von Jesus ab. Das müsst ihr euch auch merken, dass die Leute, die sich über Marketing beschäftigen, alle in der Bibel abschreiben. Das geben die sogar zu, also einige geben es zu. Also das sind die besten Sachen, die es gibt. Wenn du nachforschst, dort steht alles. Jesus hat gesagt, ich habe etwas für dich, einen Vorteil, einen Nutzen. Du kannst das beste Leben führen, das für dich je möglich ist und das für unendliche Zeiten, immerwährend fort. Hört sich das anders an, wie du musst Jesus haben? Dann wird er sagen, wie kann ich das? Es gibt da einen. Der hat alles schon vorbereitet. Und jetzt kommt Jesus ins Spiel. Und jetzt sagt er, okay, ich will das. Und das ist eben das Leben mit Jesus. Also es ist nicht meine Idee, es ist seine Idee. Er hat so gearbeitet. Ich muss mich verändern, ich muss vielleicht manches anders denken, ich muss vielleicht manches anders anschauen, ich muss manches genauer anschauen und ich muss mich anschauen. Wer bin ich eigentlich? Was strahle ich aus? Was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Keine Anpassung, sondern die eigene Persönlichkeit in dieser, unserer Welt hineinbringen. Die Kontakte, die ich mit Menschen habe, die ein anderes christliches Verständnis haben wie ich, sind für mich aufbauend, ermutigend und wir begegnen uns auf Augenhöhe, können voneinander nehmen und können geben. Ich rede nicht nur davon, ich muss es sein und ich muss es von ganzem Herzen sein. Jesus hat einmal gesagt in Matthäus 16, 26, was für einen Nutzen wird denn ein Mensch haben, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Psyche einbüßt, seine Seele? Bin ich bei mir, lebe ich oder werde ich geliebt? Mit anderen Worten, jeder ist gefragt, auf sich zu achten, auf sich Acht zu haben, mit seiner Psyche, mit seinem Leben in Kontakt zu sein und seine Entscheidungen zu treffen. Du musst deine Entscheidungen treffen. Und ich denke, eine Entscheidung ist, dass ich weiß, wer mein Gott ist. Dass ich das weiß. Dass ich das nicht jeden Tag wieder in der Zeitung lesen muss oder in der Gemeinde hören muss, sondern dass ich das fest davon überzeugt bin, wenn mir jemand fragt, wie groß ist dein Gott, sagt, riesig groß, es gibt nichts Größeres. Amen. Ich denke, das ist etwas, was ich brauche, um mit Gott leben zu können. Alle meine Erfahrungen, die ich mit ihm gemacht habe, darf ich sammeln in meinem Herzen und ihn zu etwas ganz, ganz, ganz Großem machen. Und ich muss mir bewusst sein, dass es nichts Besseres gibt, als dieses Leben einmal mit Gott, heute und in Ewigkeit. Das muss in mir sein und ich muss diese Entscheidung treffen. Und die treffe ich nicht, ob ich jetzt ein rotes Hemd oder ein weißes Hemd mir kaufe, sondern die treffe ich für mein Leben. Das überlege ich mir ganz genau. Das ist dann eine Entscheidung, die ich getroffen habe, wo ich sage, jawohl, so ist es. Dein und mein Umfeld kann uns letztlich nicht sagen, wie wir zu leben haben. Wer es versucht, dir und mir zu sagen, wie wir zu leben haben, betreibt Missbrauch. Gott will uns neu ausrichten. Er hat uns das Leben gegeben und weiß am besten, was für uns gut ist und wie wir mit unserem Leben gut und liebevoll umgehen können. Unsere Urteilsfähigkeit ist gefragt und die ist bei uns allen fest verankert. Es ist nicht nur wichtig, sie zu akzeptieren und zu aktivieren, indem ich den Mut aufbringe, Neues zu entscheiden. Dieses Leben mit Gott bedeutet auch Veränderung, Wachstum, permanentes Verändern und sich einstellen auf das, was Gott mit mir vorhat. Natürlich darfst du einen eigenen Willen haben und Gott wird niemand, der noch nie in Afrika war und am liebsten nicht fliegen will, ihn nach Afrika bringen, sondern er kennt deine Wünsche in deinem Herzen und er weiß, was in dir drinsteckt und er wird dich dementsprechend einsetzen. Manchmal brauchst du eben diesen Glauben und sagst, lieber Gott, ist es wirklich das? Dann kannst du mit ihm reden, dann kannst du mit ihm sprechen, kannst du lieber deine Bedenken äußern und dann wird er dir antworten. Ich bin manchmal erschrocken gewesen, wie genau Gott antwortet. Und zwar manchmal ziemlich schnell. Mit dem Zug des Lebens an Orten zu gelangen zu können, an denen die Werte eine andere Spur weiter haben. Dass ich mich nicht von Dingen abhalten lasse, die uralt sind und die längst über den Haufen geschmissen gehören. Paulus geht in seinem Text darauf ein, dass wir durch engen Kontakt mit uns selbst erkennen, was der Wille Gottes ist für uns, was gut ist und vollkommen für uns ist und wir mit ihm in Übereinstimmung sein können. Paulus drückt es mit den Worten aus, wohlgefällig. In Ägypten waren die Israeliten Sklaven. Sie haben alles gesagt bekommen und das mussten sie machen. In Kanaan sind sie freie Menschen. Luther hat sehr viel dafür aufgewendet an Literatur, um den Menschen klarzumachen, dass sie frei sind. Es gibt, glaube ich, auch christliche Gruppen in Ägypten. Es gibt die Denkweise der Ägypter, der Sklaven in Kanaan. Und das ist schlimm. Muss ich den Geist Ägyptens nach Kanaan transportieren? Dann bist du wieder Sklave und das will Gott nicht. Gott möchte, dass du Entscheidungen triffst und dass seine Entscheidungen und deine die gleichen sind. Er hat 10 Hinweise gegeben, nicht damit er dich schikaniert, sondern es sind Gesetze des Erfolgs, die dich ein leichteres Leben führen lassen, ein besseres Leben, die dich wachsen lassen, die dich angenehm sein lassen. Wenn du das begriffen hast, bist du ein freier Mensch. Natürlich gibt es dann auch Gesetze, die Kirchen erlassen. Das ist Religion. Und Religion hat mit Gott nichts zu tun. Die behindern, die zwängen ein, die machen dich wieder zu einem Ägypter. Aber wenn ihr genau die Bibel lest, dann wird er feststellen, Gott möchte, dass du dich frei entscheidest. Du sagst, jawohl, ich will das. Und manchmal muss ich auch etwas schwitzen, um das zu erreichen. Natürlich, meint ihr, Boris Becker ist im Kaffee Sieger geworden oder irgendwelche großen Sportler, die haben viel geschwitzt. Vielleicht auch Schmerzen. Die sagen, das Wichtigste beim Sport ist, dass du Schmerzen aushalten kannst. So schlimm ist es meistens gar nicht. Aber manchmal brauchen wir auch Schmerzen. Der Knüppel, den dir Gott in die Quere schmeißt, wird nie größer sein, wie du ihn brauchst. Und wenn du ganz ehrlich bist, vielleicht Jahre später sagst du, weißt du, lieber Gott, wenn der Knüppel ein bisschen kleiner gewesen wäre, hätte ich mich nicht bewegt. Und dann sagst du, danke. Braucht manchmal etwas. Manche hält sich an dem fest, was er einmal gelernt hat. Das gibt Sicherheit. Doch werden wir in dem Leben mit unserem Umfeld konfrontiert, um uns herum gibt es ständig Veränderungen, auch im religiösen Leben. Die Bibel zeigt uns sehr deutlich, dass im geistlichen Leben und in der Beziehung zu Gott und unseren Mitmenschen ein ständiger Veränderungsprozess notwendig ist. Jesus sagt zum Beispiel, euren Vorvätern ist gesagt worden, ich aber sage euch. Die Frage ist, was ist die Botschaft, die wir brauchen heute, 2019? Was brauchen wir? Was brauchen die Menschen um uns herum? Wonach lechzen sie? Jesus hat gesagt, dass es die Liebe ist. Und wenn ihr so rumschaut in euren Bekanntenkreis, wie viele Menschen sind einsam? Wie viele Menschen haben psychische Probleme? Wie viele Menschen wünschen sich, aus ihrer Einsamkeit herausgenommen zu werden? Wie viele Menschen leben in einer Familie und sind einsam? Es gibt eine Reihe von Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen und ich habe einige Bücher von denen gelesen und eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass unser Verlag das bringt, weil Jesus es sagt, dass die Liebe einfach wichtig ist, dass man sich damit beschäftigt, dass wir nicht nur ein EG-Weit-Estate haben, sondern dass wir an der Generalkonferenz ein Estate haben, in dem die Liebe erforscht wird, dass uns gepredigt wird, wie wir lieben, wie wir die Liebe ausstrahlen, wie wir die Liebe weitergeben, welche Macht die Liebe hat. Das Größte, was es im Universum gibt, ist die Liebe. Gott würde sonst die Liebe nicht genommen haben als sein ureigenes System. Wissen wir, wie groß die Liebe ist? Wissen Sie, was sie beschäftigt, was sie bewirkt? Hass ist groß und stark, aber die Liebe ist stärker. Wir brauchen uns nur zu öffnen, um zu erkennen und dann unser Leben so zu führen, dass es uns und dadurch auch unser Umfeld bereichert. Ein von mir sehr geschätzter Autor, Ulrich Schaffer, schreibt, sehen, ist eine Frage des Mutes. Früher oder später wird die Welt anders sein als unser Bild von ihr. Diese andere Welt anzusehen, ist eine Frage des Mutes. Denn mit unserem falschen Bild im Kopf verschrecken wir und wollen uns verschließen vor dem, was wir sehen. Die Mutigen waren Visionäre, und die Visionäre mussten mutig sein, um die Härte der Wirklichkeit zu ertragen. Ich wünsche dir und mir den Mut, das Leben genau anzuschauen, in uns und um uns herum. Wir können dann gewinnen, wenn wir der Veränderung Raum in uns geben und in unserer Welt, in der wir leben, mit neuen Augen sehen. Dann ist es uns möglich zu beurteilen, dass der Wille Gottes für uns persönlich ist und was am Guten, Wohlgefälligen und Vollkommenen, das bereit ist, sich immer wieder neu zeigen zu wollen, in uns Raum gewonnen hat, um dem Leben eine neue Spurweite zu schenken. Ich wünsche dir und mir diese Lebensbejahung. Amen.